Achtes Buch. An des Kohana-Ufer breitet sich ein weites Wiesenland bei Nagara. 5 Tage ein Gespann von Ochsen braucht, dorthin zu reisen, Ost- und Nordenwärts, vom Tempel zu Benares aus. Es schauen Himalas schneebedeckte Gipfel auf den Platz hernieder, der das ganze Jahr in Blumen prangt und ringsumgürtet ist von Hainen, die des hellen Bächleins nass in frischem Grün erhellt. Es neigt sich sanft der Wiesenhang und Kühlung köstlich weht in duftgen Schatten. Noch bis jetzo ruht auf diesem Ort ein Hauch von Heiligkeit. Durch wirres Dickicht huscht die Abendluft, und Haufen roter Steine liegen rings, einst schön gemeißelt, doch zerspalten jetzt von wilder Feigenbäume Wurzelwerk und wie mit grünem Schleier überdeckt von Grases Wogen und des Laubes Dach. Es glänzt der trägen Schlange Haut hervor aus Trümmerwerk von Lack und Zedernholz, wenn sie zum Knäuel aufgewunden liegt in des Getäfels Rinnen tief gefurcht. Es weilt die Eidechs oder fährt dahin auf bunten Fliesen, wo einst Könige geschritten, und es richtet eine Streu sich unter den zerbrochenen Thronen her, der graue Fuchs, und unverändert blieb allein der Berge Gipfel und der Fluss, die Wiesenhänge und die milde Luft. Das andre alles, wie der schöne Schein des Lebens stets verging. Dies ist der Ort, wo einst sie stand, die Stadt Suttodanas, der Hügel, wo sich einst als goldenblau der Abend dämmert und die Sonne sank, Buddha der Herr gesetzt, wo er gelehrt im Kreise seiner Lieben das Gesetz. In heil'gen Schriften mögt ihr lesen, wie man sich versammelt an dem trauten Ort. Ein Garten war in alten Zeiten dort. Bergan, bergab ging mancher lausch'ge Pfad, es rauschten Brunnen auf aus stillem Teich, und heitre Lustgezelt umgaben rings Terrassen, die an Rosenbeeten reich, indes im Hintergrunde stattlich sich des Schlosses Prachtbau lagerte. Dort saß des Herrn verehrte, ragende Gestalt, von all der ernsten Hörerschar umdrängt, die stumm an seinen Lippen hingen, um zu lernen jene Weisheit, welche mild gemacht hat unser Asien. Diesen Tag bekennen heute an 400 Chores lebendiger Seelen. Rechter Hand er saß vom König, und es reihten sich um ihn die Sakya-Edlen Devadatta und die Ananda mit dem ganzen Hofe. Doch es standen hinter Buddha Seriyut und Mugalan in der stillen Bruderschaft des gelben Kleides, sie die Obersten, ein trefflich Paar. Und zwischen seinen Knien stand lächelnd Rahula, sein Kinderaug, verwundert auf das hehre Angesicht gerichtet, während schön Yasodhara zu seinen Füßen saß, des Herzeleids vergessend und im Voraus ahnend schon die höchste Liebe, die sich nicht ergötzt an flüchtiger Sinnenlust, das Leben, das kein Altern kennet mehr, den selgen Tod, den allerletzten, wenn bezwungen ist der Tod für immer, und den Sieg des Herrn, der auch der ihre war. Drum legte sie die Hand auf seine Hände, hüllte mit dem gelben Mantel ein den Silberstoff, der ihre Schultern kleidete, so war sie ihm am nächsten in der ganzen Welt. Des Worte Himmel, Erd und Unterwelt erharrten. Mir ist nur ein kleiner Teil vergönnt, zu melden von dem lichten Strom der Satzung, die von Buddhas Lippen floss. Ich bin ein spätgeborener Schreiber nur, der fromm den Herrn und sein Erbarmen liebt, der den Bericht erzählt und wohl erkennt, das weiß er wahr, allein dem selber nicht des Geistes Kraft verliehen, zu sagen mehr als heilge Bücher künden. Doch die Schrift und ihren alten Sinn, der einst so neu und mächtig war, dass alle er gerührt, hat längst die Zeit verwischt, so dass ich nur Geringes weiß von jenen Reden, die einst Buddha sprach, als mild der Abend sich auf Indien senkte. So auch weiß ich wohl, geschrieben steht, dass seiner Hörer Zahl war mehr, viel tausend, viel Millionenmal, als man es sehen konnte, denn es kam gedrängt der Devas und der toten Schar, dass leer bis zu der siebten Zone war der Himmel und der Hölle tiefster Schlund die Riegel öffnete. Auch weilte noch weit über seine Zeit hinaus das Licht des Tages rosig auf den lauschenden Berghäuptern, so dass es schien, als ob die Nacht im Tal aufhorchend weilte und der helle Tag auf des Gebirges Höhen. Ja, man erzählt, dass zwischen beiden stand der Abend, einer himmlisch schönen Maid vergleichbar, selig in der Liebe Traum. Die leichten Wolkenstreifen waren ihr geflochten Haar, die lichten Sterne all, sie waren Perlen und Diamant in dem Kranze, den sie trug. Der Silbermond war Stirnschmuck ihr von Juwelen, die Nacht webt ihr, die immer tiefer dunkelnde, ein Prachtgewand. Ihr süßer Atem war's, der von den Wiesen her mit Düften und mit Seufzern wehte, während unser Herr die Lehre kündete. Und wer sein Wort vernahm, ob er auch Fremder war im Land, ob Sklav, ob hoch, ob niedrig, ob entsprost von Arierblut, ob Mlech, ob hausend in den Dschungeln, jeder glaubte zu verstehen die Sprache, welche seinesgleichen sprach. Ja, mehr noch, außer denen, die am Strom sich scharten, groß und klein, erzählt die Schrift, hat auch der Vögel, Tier und Würmer her Verständnis für des Herrn umfassende und allgewaltige Liebe und empfing die Hoffnung des erbarmungsreichen Worts. So dass ihr Leben in die Form gebannt des Affen, Tigers, Rehs, des Zotkenbärs, des Schakals oder Wolfs, des Geiers, der vom eklem Fraß sich nährt, der Ringeltaub, des prächtigen Pfauen, der dicken Kröte, der gefleckten Schlang, der Eidechs, Fledermaus, ja selbst des Fisches, der im Fluss sich schnellt, am Grenzgebiete der Verbrüderung sich sanft berührte mit dem Menschen, der nicht gleich wie sie ein schuldlos Leben führt. In stummer Freude hatten sie erkannt, dass ihre Knechtschaft um, indes der Herr vor dem edlen König sprach. Om Amitaya, miss mit Worten nicht, was unermesslich, nicht mit Denken steig ins Unergründliche. Es irrt, wer fragt und wer erwidert, schweig. Es lehrt die Schrift, zuerst war Finsternis, und grübelnd Brahma in der Nacht allein, such nicht nach Brahma, nach dem Anfang nicht, nicht ihn noch Lichtes Schein. Wird je ein Forscher sehen mit sterblich Aug, mit Menschengeist ein Sucher finden? Doch auch wenn Hüll um Hülle fällt, dahinter bleibt Hüll um Hülle noch. Die Sterne ziehen, sie fragen nicht, genug, dass Tod und Leben, Freud und Leid nicht ruht. Ursach und Wirkung und der Lauf der Zeit, des Seins rastlose Flut, die immer wechselnd rollt, gleich wie ein Strom, der Well auf Well bald schnell, bald langsam fließt, derselb und nicht derselbe, von dem Quell bis wo er sich ergießt, ins weite Meer. Das dampft zur Sonne auf und gibt zurück die Well im Wolkennass herniederrieselnd zu erneutem Lauf ohne Rast und Unterlass. Genug zu wissen ist's, der Schein besteht, Welt, Erd und Himmel, ewigen Wechsels Feld, ein mächtig Wirbelrad von Kampf und Streit, das niemand hemmt noch hält. Nicht betet, kein Gebet erhellt die Nacht, nicht fraget, ewiges Schweigen bleibet stumm, quält traurig nicht den Sinn mit frommer Pein, ihr Brüder, Schwestern, um hilfloser Göttergnade flehet nicht mit Hymnen, Früchten, Backwerk oder Blut. Ihr seid euch Kerker selbst, ein jeder such in sich der Freiheit gut. Ein jeder hat die höchste Herrschgewalt, bei Mächten droben drunten alle Zeit, bei allem Fleisch und aller Kreatur, Tat wirket Lust und Leid. Zuletzt wird zum Zuerst. Die Zukunft kommt bald gut, bald böse aus Vergangenheit. Die selgen Engel ernten nur die Frucht heiliger früherer Zeit. Es leiden Teufel in der Unterwelt für Missetaten, deren Zeit verblich. Nichts dauert, Tugend trübt sich mit der Zeit und Sünde läutert sich. Wer sich als Sklave mühte, wird vielleicht als Fürst einst ernten frommen Lebens Saat. Wer König einst, büßt nun in Lumpen, was er unterließ und tat. Wohl mögt ihr höher heben euch als Gott und tiefer sinken als der Wurm, die Mück. Myriaden Seelen legen diesen Lauf, Myriaden den zurück. Allein, wie unsichtbar das Rad sich dreht, kann Frieden nicht, noch Rast, noch Ruh erstehen. Wer steigt, muss fallen, steigen, wer da fällt, wie sich die Speichen drehen. Lägt ihr gebunden auf des Wechsels Rad und gäb es keinen Weg, euch zu befreien, dann wär ein Fluch das Wesen alles Seins, das Leben Höllenpein. Gebunden seid ihr nicht, die Welt ist schön, das Wesen allen Seins ist Himmelsruh, das Weh bezwingt der Wille, Gutes reift dem Bessern, Besten zu. Ich, Buddha, weint einst mit der Brüder Schar, das Weh der ganzen Welt brach mir das Herz. Jetzt lach ich freudig, denn Befreiung gibt's, euch, die ihr leidet Schmerz. Ihr leidet durch euch selbst, kein anderer zwingt, kein anderer hält euch, dass ihr sterbt und lebt, dass ihr des Rades Speich umarmt und küsst, an der ihr wirbelnd klebt, die Felk, Tränen, die nabt nur Nichtigkeit, die Wahrheit wisst, unter der Hölle Gruft, als Himmel höher jenseits aller Stern und fern von Brahmas Luft, von allem Anfang, ohn End gewiss, wie Bürgschaft und ewig wie die Welt, gibt's göttlich Macht, die stets zum Guten treibt, nur ihre Satzung hält. Ihr Finger rührt die Rosen, dass sie blühen, die Lotusblätter formten ihre Hand, sie webt in dunkler Erd, in stiller Saat des Frühlings Prachtgewand. Sie malt der Abendwolken Glanz, des Pfauens maragdbesetztes Rad ist ihr Besitz. Auf Sternen wohnt sie, ihre Diener sind der Regen, Wind und Blitz. Sie formt aus dunklem Stoff das Menschenherz, aus Muscheln bunt Gefieder dem Fasan, am Werk beständig lenkt sie Rach und Grimm auf holden Friedens Bahn. Das graue Ei des goldenen Kolibri ist ihr ein Schatz, ihr Honigmagazin, die Bienenzelle, Ameis und Taube weiß, wo ihre Wege ziehen. Sie breitet aus zum Flug des Ares Schwing, wenn heim mit Beut ereilt, die Wölfin bei den Jungen hält sie fest, Verhasstem schafft sie Speis und Freundestreu. Nichts stört noch hindert sie bei ihrem Werk, es liebt sie alles, sie legte Lind und Licht die Milch in Mutterbrust, wirkt auch den Saft, womit die Schlange sticht. Am unbegrenzten Himmelsbaldachin schafft sie der Sphären ewige Harmonie. Im tiefen Grund der Erde birgt sie Gold, Sard, Saphir, Lazuli. Was heimlich wuchs, zieht sie ans Licht empor, im Grün des Hains sie haust, gibt ihre Stadt an Zedernwurzeln Pflanzen wunderbar, ersinnt Halm, Blüt und Blatt. Sie schlägt und heilt, bewegt nur, des Geschicks Geweb zu wirken, lieb und Leben dran die Fäden sind, des Schiffchens Arbeit wird von Tod und Pein getan. Sie webt, trennt auf und bessert alles aus, was sie gewirkt, ist schöner als zuvor. Nur langsam wächst des prächt'gen Musters Plan, das sich ihr Geist erkor. So wirkt sie an den Dingen, die ihr seht, doch unsichtbar noch mehr. Gebunden hält des Menschen Herz, der Völker denken auch das Großgesetz der Welt. Unsichtbar hilft es euch mit treuer Hand, unhörbar spricht's, doch Sturm es übertönt. Mitleid und Lieb der Mensch errang, Chaos er so mit Form gekrönt. Verachtet ist's von keinem, denn wer es bekämpft, verliert, und wer ihm dient, gewinnt. Verborgne Guttat lohnt's mit Ruh und Glück, mit Qual verborgne Sünd. Es sieht all überall und merket wohl, tu Recht und es belohnt, tu Unrecht, dann musst du die Schuld bezahlen, ob auch lang das Dharma zögern kann. Nicht Zorn noch Gnade kennt's, es misst sein Maß untrüglich, fehlerlos ist seine Waag, Zeit gilt ihm nichts, es richtet morgen wohl vielleicht nach manchem Tag. Des Mörders Dolch kehrt's gegen ihn allein, wer richtet falsch, verliert das Heil im Leben, den Lügner straft die Lüge selbst, der Dieb raubt nur zurückzugeben. Dies das Gesetz, es wirkt Gerechtigkeit, niemand entgeht ihm, keiner hemmt's zuletzt. Sein Urgrund ist die Liebe und sein Ziel Fried und Vollendung. Ihm gehorchet jetzt. Die Schrift hat, Brüder, Recht. Des Menschen Sein als Folge geht auf früheres Sein zurück. Vergangener Sünd entsprießen Sorg und Leid, vergangener Guttat Glück. Ihr erntet, was ihr sät. Seht jenes Feld, Sesam war Sesam, Korn aus Korn entspross. Die dunkle, stille Tiefe kannt es wohl, so keimt auch menschenlos. Er kommt und erntet, was er einst gesät, Sesam und Korn, gestreut in früherm Sein, und noch so viel an Unkraut und an Gift, ihm und der Welt zur Pein. Wenn er sich müht, die Wurzel ausreißt, heilkräft'ge Pflanzen setzt an seinen Platz, dann wird die Erde fruchtbar, schön und rein, und reich der Ernteschatz. Wenn, wer da lebt, erkennt der Leiden Quell und duldend hart, die große Schuld bestrebt, für Sünden alter Zeit zu zahlen und in Lieb und Wahrheit lebt. Wenn niemand er beraubt und gründlich sich von Lüg und Selbstsucht reiniget sein Blut, in Sanftmut leidet, für Beleidigung als Antwort Gutes tut. Wenn allzeit er erbarmungsreich sich weist, gerecht, fromm, mild und wahr, sich aus der Brust die Sünde mit den Wurzeln blutend reißt, bis endet Lebenslust, dann, sterbend, als des Daseins Summe lässt die Rechnung er beglichen sündenrein und reich an guten Taten, deren Lohn wird dann sein eigen sein. Nicht mehr bedarf er, was ihr Leben nennt, das, was in ihm zum Anbeginn gebracht, ist aus, erfüllt hat er den Zweck von dem, was zum Mensch ihn gemacht. Ihn wird kein Schmerz mehr quälen, Sünde nicht beflecken, irdscher Lust und Leiden her, im ewigen Frieden stören, nicht zurückkehrt Tod und Leben mehr. Eingeht er ins Nirvana, selig eins mit allem Leben, selbst doch lebt er nicht. Om Mani Padme Hum, der Tropfentau rinnt in ein Meer von Licht. Dies ist des Karma Lehre, lerne sie. Nur wenn vertilgt der Sünde Schmutz und Not, nur wenn das Sein wie reine Flamm erlischt, stirbt auch zugleich der Tod. Sprecht nicht, ich bin, ich war, ich werde sein. Denkt nicht, ihr wechseltet des Leibes Haus wie Wandrer wohlbeherbergt oder schlimm, vergessend ziehen hinaus. Zu neuem Kreislauf geht ins All der Rest des letzten Lebens, formt die Wohnung dann sich gleich dem Seidenwurme drin erhaust, nimmt Stoff und Leben an. Wie ausgebrütet Schlangenei die Zähn und Schuppen annimmt, über Lehm und Sand und Stein Grassamen sich gefiedert schwingt, bis seine Stätt erfand. So kommt ans Licht die Schuld und das Verdienst. Und trifft euch dann der bittre Mördertod, so schweift umher unlauterer Erdenrest in Mehltau und Pest. Doch wenn ein Guter stirbt, weht mild die Luft, die Welt wird reicher, wie ein Wüstenfluss verschwindet wohl doch glänzender empor und reiner sprudeln muß. So ringt Verdienst sich durch zu besserm Sein, das nah am Ziel ein Frevel schwinden macht, doch muß allmächtig herrschen das Gesetz, eh kommt des Welttags Nacht. Was hemmt? Die Finsternis, sie brütet aus Unwissenheit, ihr nehmt durch sie verführt den Trug für wahr, strebt nach Besitz, ersehnt die Lust, die Leid gebiert. Wer will den Mittelweg beschreiten, wes Pfad Vernunft und Ruhe zum Ziel gemacht, wer Nirvanas Höhen sucht, auf die vier edlen Wahrheiten acht. Die erste spricht vom Leide, täuscht euch nicht, das holde Sein ist langes Todesmühn, die Schmerzen bleiben, doch die Luft entfliegt, wie flüchtge Vögel ziehen. Schmerz der Geburt, hilfloser Kindheit weh, der raschen Jugend und des Mannes Leid, des grauen Alters Pein, der schlimme Tod, füllt unsers Daseins Zeit. Wohl süß ist Liebe, doch es küsst der Tod die zarte Brust, die Lippen liebeswarm. Wohl stolz ist Kriegsmacht, doch des Königs Leib frisst dann ein Geierschwarm. Schön ist die Welt, doch ihrer Wälder Brut sind nur auf Mord in heißer Lebensgier. Saphirne Himmel, doch des Hungers Schrei nicht Regen bringet hier. Die Kranken fragt, die Trauernden, den Greis, der an dem Stab durchwankt der Erde Raum. Lebst gern du? Und er spricht, weiß ist das Kind, das weint, geboren kaum. Die zweite Wahrheit zeigt des Leidens Grund. Leid kommt nicht aus sich selbst, aus böser Lust. Es mischen Sinn und Welt sich und durchglühen mit Leidenschaft die Brust. Da flammt der Durst nach eitlem Sinnentrug, ihr hängt an Träumen, jaget Schatten nach, ein falsches Selbst ihr in die Mitte stellt und formt die Welt danach. Für Himmelshöhen blind und taub dem Klang, der über Indra weit die Luft durchzieht, stumm seid ihr, wo das wahre Leben winkt, dem, der das Falsche flieht. So wächst der Streit, die Lust, der Erde Krieg, so klagt das Herz und fließt der Tränen Flut, so wächst die Leidenschaft, Neid, Zorn und Hass, so folgt, bespritzt mit Blut sich Jahr für Jahr, wo wachsen sollte Korn, mit giftger Blüte schießt die Winde hoch, mit schlimmen Wurzeln, Boden findet kaum der gute Samen noch. So geht die Seel vom giftgen Trunk erfüllt, doch Karma kehrt zurück. In Durstes Glut stumpf selbst erneut beginnt im Sinnenbann, verdient nur neuen Trug. Die dritte zeigt des Leides End. Frieden für den, der Lust und Selbstsucht überwand, der tilgte sich des Wurzelwerks der Gier und innere Ruhe fand. Für die Lieb zu umarmen ewigen Glanz, für den Ruhm umwunden selbstes Frohn, fürs Glück zu leben mit der Götter Schar, für endlos Fülle Lohn, hienieden schon sich Schätze sammelt von erwiesenem Liebesdienst, getaner Pflicht, friedfertiger Rede, Wandel fleckenlos, solch Schätze vergehen nicht im Leben je, noch fürchten sie den Tod. Dann ist am End des Menschen Lebens Leid, verging der Wechsel zwischen Leben nun und Tod in Ewigkeit. Die Lampe nicht mehr flackert, denn das Öl versiegte, und das Schuldbuch alter Zeit ist nun getilgt, das neue Sündenrein, der Mensch ward frei vom Leid. Die vierte zeigt den rechten Weg. Leicht und offen, nah für jeden, der ihn betrat, nicht fern ist der erhabne Achtfachpfad, Fried und Befreiung naht. Hört! Manch Weg führt zu des Zwillings Bergpaars Spitz, zu güldnem Wolk umleuchtem Firn. Auf Klippe schroff und sanftem Hügel klimmt Wandrer in andere Welt hinauf. Ein starker Leib erträgt den rauen Weg an Berges Brust mit Müh und Sturmeshaft. Der Schwache muß sich winden Schicht um Schicht mit manchem Platz der Rast. So ist der achtgeteilte Pfad, der uns zum Frieden führt, bald steil, bald leicht zu gehen. Der Starke eilt, der Schwache weilt, doch einst sind all auf lichten Höhen. Der rechte Glaub ist erster Ruhepunkt. Wandel in Gesetzesfurcht, in Sündenscheu. Die Tat behüte, sie wirkt dein Geschick. Dir selber bleib getreu. Der zweit ist Recht entschließen. Wohlgesinnt sei allen Wesen, das Misswollen töt und Gier und Zorn, so daß wie milde Luft dein Sein vorüberweht. Der dritt ist rechte Rede. Drum rede sanft, so wie Herold seinem König ehrt, mild, fein und höflich seien die Worte des Königs Rede wert. Der Viert ist rechte Tat. Ein jedes Tun rott aus die Fehler, stärkt des guten Saat. Wie Silberfäden in Kristall man sieht, erscheine lieb in Tat. Vier höhere Stufen dann, es kann sie nur betreten, wer entsagt dem irdschen Schein. Recht leben, denken, rechte Einsamkeit und recht ergriffen sein. O breite nicht zum Sonnenfluge aus die Schwingen, Seele, wenn dein Fittich nicht gefiedert ist. Mild ist die Luft im Tal, bekannt und traulich spricht dich an dein Heimatboden, und du weilst gefahrlos dort. Die starke Seele nur verlässt das selbstgebaute Nest und zieht hinaus auf höherer Spur. Süß ist die Lieb, ich weiß, zu Weib und Kind, die Freund und Feste angenehm und schwer an guter Frucht des Lebens edle Tat, doch all sein Fürchten leer. Lebt, die ihr müsst, nach solchem Muster nur, baut goldne Brücken eurer Schwachheit, steigt alltäglich rastend bei dem irdschen Schein empor, wo hold sich zeigt die schönere Wahrheit. Immer lichtre Höhen erklimmt dann, wer den sanfteren Aufstieg fand, der Sündenlast wird leichter, stärker wird des Willens Kraft, das Band der Sinne zu zerreißen und den Pfad zu wandeln. Wer sich solcherlei Beginn gewann, erreicht das erste Standquartier, er kennt den tiefen Sinn der vier erhabenen Wahrheitssätze und den achtgeteilten Pfad. Wer dies erfasst, erreicht mit wenig Schritten oder mehr Nirvanas sel'ge Rast. Doch wer das zweite Standquartier erreicht, befreit von Zweifel, Kampf und irrem Schein, Begiert und Priesterweisheit, der durchlebt nur einmal noch das Sein. Noch höher liegt das dritte Standquartier. Hier wird die Seele rein und schwingt sich auf, zu lieben alle Wesen friedevoll. Dann schließt des Lebens Lauf. Der Kerker ist zerbrochen. Ja, es geht wohl mancher auch zum letzten Ziele ein, der vierten Höhe, wo heil'ge Buddhas sind und Seelen fleckenrein, gleich Feinden, sie, die schlug ein tapferer Held, 10 Sünden liegen dort in Staub und Duft, Selbstzucht, Irrglaube, Zweifel, das sind 3, 2 mehr sind Hass und Lust. 3 von 4 Höhen erklomm, wer diese 5 besiegt, doch bleiben andere 5. Der Drang nach irdschem Leben, Gier nach Himmelslust, Stolz, Selbstlob, Irrtumszwang. Wie einer steht auf schneebedecktem Berg, nichts über sich als unbegrenztes Blau, so hat, wer diese Sünden schlug, erreicht Nirvanas sel'ge Au. Neidvoll die Götter blicken hoch zu ihm, der 3 Welten Sturz ihn erschüttert nicht. Tod ist der Tod, gelebt der Leben Zahl, kein neues Haus erricht Karma, nicht suchend alles er erreicht, sein Selbst zerrinnt, das Univers zum Ich, wer lehrt, Nirvana sei das End, dem sagt, dass er nur Lüge spricht. Wer lehrt, Nirvana sei das Leben, dem sagt er irre. Nicht weiß er, ahnt kein Stück das Licht, das höher als sein schwache Leucht, noch leb und zeitlos Glück. Den Pfad beginnt, dort gibt's nicht Hasses Leid, kein Schmerz von Leidenschaft, nicht Sinnentrug. Den Pfad beginnt, schon weit ist, wessen Fuß zertritt der Schmähung lug. Den Pfad beginnt, dort quellen die heilen Ström, all Durst sie stillen, dort blüht Unsterblichkeit, bedeckt den Weg mit Freude. Schnell und süß, dort flieht dahin die Zeit. Teurer als Schmuck ist des Gesetzes Schatz, süßer als der Honigwabe Seim, sein Glück ohn Vergleich. Drum hört die fünf Gebot zu führen ein Leben rein. Ihr sollt nicht töten, auf dass ihr die Bahn nicht dem Geringsten hindert Himmel an. Frei gebt und nehmt, doch keinem nicht mit List, nicht mit Gewalt raubt, was sein eigen ist. Sprecht nicht falsch Zeugnis, lügt, verleumdet nicht, des Herzens Reinheit nur durch Wahrheit spricht. Scheut Trank der Sinne wird, nicht Soma-Saft braucht klarer Geist und reiner Leib zur Kraft. Berührt nicht eures nächsten Weib und tut des Fleisches Sünde nicht in Frevelmut. So sprach der Meister von der Menschenpflicht zu Vater, Mutter, Kindern, Freunden und Genossen, lehrte sie, wie solche, die nicht stark genug sind, zu zerbrechen schnell der Sinne festes Band und deren Fuß zu schwach den steilen Weg zu schreiten, ist dies Erdenleben sollten ordnen so, dass makellos hienieden jeder Tag verfließt, in des Erbarmens Dienst verbracht, mit ersten Schritten auf dem achtfach Pfad. Rein sei ihr Leben, fromm, geduldig, mild, sollen lieben alles, was lebt, wie sich selbst, denn Übles kommt aus übler früherer Tat, das Gute ist von guter Tat entstammt. Darum, je mehr ein Mensch sich läutert von des Ichs Begehrlichkeit und hilft der Welt, um desto glücklicher erreicht er dann die nächste Stuf in einem besseren Sein. So sprach der Herr, so lehrt er's schon zuvor, als einst im Bambushain er sich erging bei Rajagriha. Eines Morgens war's, als er den Hausverwalter dort erblickt, Singala, frisch gebadet, wie er sich zur Erde neigte mit entblößtem Haupt, zum Himmel, dann nach den vier Seiten hin, indem er streut aus beiden Händen rot und weißen Reis. Da rief ihn an der Herr, »Warum verneigst du so dich, Bruder?« Und er sprach, »O Herr, dies ist die Art, wie uns die Väter lehrten, jeden Morgen, ehe des Tages Werk beginnt, das Üble fernzuhalten von dem Himmel droben und der Erde drunten und den vier Winden.« Da sprach der Weltgeehrte, »Streu nicht Reis, bringe allen dar Gedanken liebevoll und Taten, deinen Eltern als dem Ost, woher das Licht kommt, deinen Lehrern als dem Süden, an vollkommenen Gaben reich, dem Weib, den Kindern als dem West, da glühn der Lieb und Ruhe Farben und zu End gehen alle Tage dort, den Freunden und Verwandten, allen Menschen als dem Nord, der Wesen Niedrigsten auf Erden hier, der heil'gen Droben und den Engeln und den sel'gen Toten. So wird abgewehrt dir alles Übel sein, so hast du recht die sechs Weltgegenden mit dir versöhnt. Allein zu seinen Jüngern, jenen in dem gelben Kleid, die wachen Adlern gleich aufsteigen, verschmähen des Lebens tiefes Tal und der Sonn im Kreis entgegenziehen, die lehrte er der Ordensregeln zehn. Die Dasasil, und wie ein Bettelmönch drei Tor und drei Gedanken kennen muß, sechs Zustände des Geistes, Kräfte fünf, 8 Reinheitstore des Verständnisses verschiedener Arten, Idi, Ubeksha, die 5 Versenkungen, die süßere Speis als Amrit für die heilige Seele sind, die Ihanas und der Zuflucht Formelspruch. Auch lehrt er seine Jünger, welcher Art sie hausen sollten, wie sie frei vom Trug des Reichtums und der Liebe leben, was sie essen, trinken sollten, welch Gewand sie tragen sollten, schlichte Tücher 3, gelb und von grobem Stoff, es sei entblößt die Schulter, dann ein Gürtel und ein Sieb und eine Bettlerschale. Also ward die Gründung unseres Sankha recht vollbracht, des hohen Ordensbunds vom gelben Kleid, der heute noch besteht zum Heil der Welt. So sprach er jene ganze Nacht hindurch und lehrte sein Gesetz, doch sank kein Aug in Schlaf, denn wer ihn hörte, freute sich und wurde nimmer müd in sel'ger Lust. Der König auch, als Buddha endete, stand auf vom Thron, zog seine Schuhe aus und beugte tief sich vor dem eigenen Sohn und küßt ihm des Gewandes Saum und sprach: O, nimm mich selbst, mein Sohn, als Niedrigsten und Letzten auf in deiner Jünger Schar. Und schön Yasodhara, ganz glücklich nun, rief: Gib als Erbe, du Gesegneter, dem Rahula den königlichen Schatz von deinem Worte. Also diese 3 betraten fromm der Pfad der Heiligung. Hier endet das, was ich berichten kann. Ich lieb den Meister, weil er uns geliebt. Nur wenig weiß ich, wenig kündet ich vom großen Lehrer und des Friedens Pfad. Noch 45 Jahre lehrt er so in mancher Zunge und in manchem Land und zündet Asien die Leuchte an, die mild noch immer scheinet und die Welt erobert mit der Gnade mächt'gem Geist. Dies alles melden heil'ge Schriften uns. Von seinen Zügen wird erzählt und wie gewaltge Kaiser sein erhabnes Wort in Fels und Höhlen graben ließen, wie, als sich die Zeit erfüllet, es geschah, dass Buddha starb, er der Tathagato und unter Menschen grad als wie ein Mensch sein zeitlich Sein erfüllte, wie seitdem unzählige Millionen jenen Pfad beschritten, den er allen ging voran in das Nirvana, wo die Stille wohnt. Ach, sel'ger Meister, hoher Heiland du, vergib der schwachen Kraft, die dieses schrieb, wenn sie dir Unrecht tat, ermessend mit geringem Geist die mächt'ge Liebe dein, der du die Welt geliebt, ihr Führer bist und Bruder, des Gesetzes leuchte du, ich suche Zuflucht in dem Namen dein, ich suche Zuflucht in des Heils Gesetz, ich suche Zuflucht in dem Orden, Om. Der Tau liegt auf dem Lotos, steig empor, o große Sonne, richte auf das Blatt, drin ich der Tropfen bin, und mische mich dem Wogenschwall, Om Mani Padme Hum. Es steigt die Sonne glorreich aus der Nacht, der Tropfentau rinnt in ein Meer von Licht.